Herzlich willkommen bei Digitale Optimisten. Ich bin Alex und ich bin in diesem Podcast auf der Suche nach den nächsten Elon Musks, die heute an den Ideen von morgen arbeiten. Das sage ich in der einen oder anderen Form immer zu Beginn des Podcasts, aber vor allem, wenn du den Podcast ab und zu mal hörst, mache ich auch ein paar Folgen, die ein bisschen anders sind. Und was könnte es für einen besseren Anlass geben als die Bundestagswahl am 27. September 2021, um Dinge mal ein bisschen in den Mixer zu setzen? Ich bin für meinen Teil überhaupt nicht zufrieden mit, ja, wie viel Neuland das Digitale in Deutschland noch immer ist. Vielleicht hast du auch mal im Ausland gelebt und hast da gemerkt, dass es da vielleicht auch manchmal einen Tick einfacher geht. Aber selbst wenn du nicht im Ausland gelebt hast, es ist vor allem hier in Berlin manchmal zum Teil schon krass zu sehen, dass ich noch nicht mal digital eine Wohnung anmelden kann oder ich auch bis vor ein paar Jahren noch Edge-Empfang auf dem Alexanderplatz hatte. Deshalb, digitaler Optimisten goes politics, zumindest in den kurzen Wochen noch vor der Bundestagswahl. Wir interviewen jetzt einfach mal die Leute, die sagen, sie haben einen Plan, um uns ins gelobte digitale Land zu führen. Vielleicht macht der ein oder andere von euch ja auch seine Wahlentscheidung davon abhängig, was die Parteien denn für Startups und für Digitales sich überlegt haben. Und wer weiß, vielleicht ist auch unser erster Digitalminister oder unsere erste Digitalministerin unter denen, mit denen ich in den nächsten Tagen sprechen werde. Denn das gibt es zumindest in den Wahlprogrammen einiger Parteien zu lesen. Fangen wir also an mit dieser kleinen Special-Reihe zum Thema Bundestagswahlkampf und insbesondere digitalpolitischem Wahlkampf, der ehrlich gesagt gar nicht so richtig stattfindet. Aber wir fangen an mit der Regierungspartei schlechthin der letzten 16 Jahre, der Union aus CDU und CSU. Die Umfragen sind aktuell nicht allzu gütig zu den Christdemokraten, aber wer weiß, die Prognosen haben schon öfter falsch gelegen. Ich spreche mit Tankred Schipanski. Er ist digitalpolitischer Sprecher der Union und erzählt uns jetzt, was wir erwarten können, wenn die Union weitere 4 Jahre regieren sollte. Bevor es losgeht mit dem Interview, wie immer, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann erzähl doch bitte einer weiteren Person, einer Bekannten oder einem Kollegen, dass es diesen Podcast gibt. Jetzt springen wir direkt rein ins Gespräch mit Tankred Schipanski, digitalpolitischer Sprecher der Union und seiner Meinung, was sich alles in diesem Land verändern muss. Viel Spaß! Herr Schipanski, herzlich willkommen bei Digital Optimisten. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Die Bundestagswahl steht vor der Tür und ich glaube, nicht nur alle in meinem Freundes- und Bekanntenkreis stellen sich die eine Frage, wen soll ich wählen? Es ist auch so, dass natürlich viele unserer Hörer sich genau diese Frage stellen und diese Hörer sind eben genau diejenigen, die sich überdurchschnittlich für ein Thema interessieren, nämlich die Zukunft. Und wir fangen aber in unserem Gespräch nicht mit der Zukunft an, sondern mit der Vergangenheit. Sie repräsentieren ja die Partei, die in den letzten 16 Jahren viel regiert hat, viel gestaltet hat mit wechselnden Partnern. Und seit 2005 ist die Union in der Regierung, ist Frau Merkel im Amt. Seitdem ist wahnsinnig viel passiert. Der Aktienkurs von Amazon, ich habe es mir auch rausgesucht, hat sich verachtzigfacht. Das iPhone wurde erst 2 Jahre später überhaupt vorgestellt, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Das globale Datenvolumen hat sich ver-500-facht und so weiter und so fort. Deshalb meine einfache Frage zum Start, wenn Sie in die Vergangenheit schauen und diese 16 Jahre Angela Merkel, diese Ära Merkel Revue passieren lassen, welche Entwicklungen hat es denn im digitalpolitischen Bereich, haben wir denn gemacht?
Also ich glaube, unwahrscheinlich viele. Und ich fand das immer so ein bisschen traurig, dass Angela Merkel immer so ein bisschen mit diesem Neuland verbunden wird, weil ihr diese Digitalpolitik da wirklich sehr, sehr am Herzen liegt. Ich glaube, man sieht das einerseits, sie ist ja Wissenschaftlerin. Und wenn wir auf den Bereich Bildung und Forschung schauen, wir haben das ja fast verdreifacht in ihrer Amtszeit, insbesondere auch mit Blick eben auf neue Technologien, Hightech-Strategie und Ähnliches. Und dieser gesamte Bereich der Digitalisierung wurde ja politisch nochmal wirklich ergriffen durch eine Enquete-Kommission im Parlament. dann eben auch über eine Abbildung dieses Themenfeldes im deutschen Parlament, nämlich durch den Ausschuss Digitale Agenda. Und Angela Merkel ist die erste Regierungschefin weltweit, die eben so eine digitale Agenda mit ihrer Bundesregierung entsprechend erarbeitet hat und somit auch Maßstäbe in der Digitalpolitik gesetzt hat. Von daher glaube ich, diese beiden Bereiche zeichnen Angela Merkel wirklich aus. Bildung und Forschung absolut gestärkt und dieses Neuland Digitalpolitik sehr stark geprägt.
Das heißt, Sie sind zufrieden mit den 16 Jahren und da, wo wir heute stehen?
Also zufrieden kann man da natürlich nie sein. Mein Credo ist immer ein bisschen, und das haben wir natürlich auch in den letzten Jahren gemerkt, der Sargnagel der Digitalisierung ist der Föderalismus. Und ich habe sehr deutlich erkennen müssen, dass dieses föderale System in Deutschland uns wirklich an Grenzen führt, insbesondere eben im Bereich der Digitalisierung, wo es einfach wichtig ist, dass man Schnelligkeit hat, dass man Gemeinsamkeiten hat. Und wir mussten eben lernen, dass unser System eben auf diese Schnelligkeit und diese Gemeinsamkeit leider Gottes nicht angelegt ist. Und das ist das, was wir jetzt als Hausaufgabe für die Zukunft mitnehmen, da nochmal insbesondere auch im Bereich des Grundgesetzes nachzujustieren, damit wir eben diese Schnelligkeit, die wir für die Digitalisierung brauchen, auch in Deutschland abbilden können.
Okay, darauf gehen wir gleich ein. Wir werden gleich den Faden wieder aufnehmen und ein bisschen mehr auch natürlich in die Zukunft schauen. Lassen Sie uns kurz mal auf Ihre Person zoomen, denn Sie sind digitalpolitischer Sprecher der Union. Und meine ganz naive Frage ist, was ist das? Was machen Sie so den ganzen Tag?
Was machen wir den ganzen Tag? Also jeder Ausschuss im Bundestag hat natürlich auch einen verantwortlichen Fachpolitikerkreis. Der Digitalausschuss hat dann die sogenannten Digitalpolitiker als Fachpolitiker. Und das ist ja schon ein bisschen angeklungen. Digitalpolitik ist eine absolute Querschnittsmaterie. Da ist natürlich viel im Innenbereich, wenn Sie Cybersicherheit sehen, im wirtschaftlichen Bereich, wenn Sie das ganze Wettbewerbsrecht sich ansehen, im Rechtbereich sind wir beim Urheberrecht, Sie sind bei Bildung und Forschung, wenn es um Technologieförderung geht. Und wir grätschen als Digitalpolitiker immer da genau rein, legen den Finger in die Wunde, suchen uns einzelne spezielle Projekte raus, die wir dann wirklich parlamentarisch auch nochmal vorantreiben. Und wir sind federführend bei der digitalen Agenda der Bundesregierung. Wir haben ja da eine Strategie, die auch stetig fortgeschrieben wird, ganz konkrete Projekte. Und wir schauen, wie weit sind diese Projekte, welche müssen wir neu auflegen, um entsprechend in der Digitalpolitik Vorreiter zu sein und Deutschland zukunftsfest zu machen.
Okay, das heißt aber, ein Projekt entsteht. Das kann sein Verwaltung, das kann Bildung sein. In Ihrem Wahlprogramm sieht man ja, dass das wirklich viele Ressorts tangiert. Und dann ist es Ihre Aufgabe, vielleicht auch mit Frau Beer, das müssen wir gleich nochmal besprechen, wie Sie zusammenarbeiten, dann loszugehen und zu sagen, lieber Herr Seehofer, liebes Innenministerium, das müssen wir so machen und hier brauchen wir jemanden von Ihnen, liebes Wirtschaftsministerium, und Sie versuchen, die Themen dann parlamentarisch so zu begleiten.
Besser hätte man das gar nicht beschreiben können. Genau, die Koordinierung gegenwärtig hat Doro Beer, insbesondere aber auch Helge Braun als Kanzleramtsminister. Und wir haben eben wirkliche Digitalprojekte, die wirklich Querschnittsaufgaben sind, wenn Sie insbesondere das Online-Zugangsgesetz sich ansehen, das ganze Thema E-Government, wo Sie eben wirklich verschiedene Ministerien an Bord haben. Und das müssen Sie auch parlamentarisch natürlich abbilden. Sie müssen insbesondere auch immer fleißig mit dem Haushaltsausschuss sprechen, weil natürlich Digitalprojekte auch teuer sind, wenn Sie schauen, was jetzt beim Verkehrsministerium liegt, ganze Infrastrukturausbau beim Thema Breitband, bei Mobilfunk, das sind ja Milliardeninvestitionen. Wenn Sie das Thema digitale Bildung sich ansehen, auch wieder Milliardeninvestitionen. Und da müssen Sie als Digitalpolitiker immer vorne mit dabei sein, pushen und insbesondere eben neue Ideen voranbringen. Das ist ganz eng an Ihrer Kolumne und an Ihrem Podcast natürlich auch an, alles, was das Thema Startup-Förderung angeht, damit wir eben dieser Startup-Kultur und diesen neuen, jungen Unternehmen auch die Chance geben, da einfach mitzuspielen. Von daher bin ich auch wirklich froh, dass Peter Altmaier gesagt hat, er richtet die Position eines Startup-Beauftragten ein, um dieses Politikfeld einfach nochmal leuchtend herauszustellen.
Okay, auch da gehen wir gleich ein. Lassen Sie uns mal in einige Themen konkret einsteigen. Was war denn aus Ihrer Sicht die wichtigste Debatte, die Sie in der vergangenen Legislaturperiode, in den vergangenen 4 Jahren geführt haben?
Also wenn man mit Blick auf die Digitalisierung schaut, sind das natürlich mehrere Debatten. Was mir ganz besonders wichtig ist, ist, glaube ich, das ganze Thema wirklich E-Government, Online-Zugangsgesetz und da die Beschlüsse des Koalitionsausschusses vom August letzten Jahres, wo wir wirklich als Parlament gesagt haben, es geht jetzt nicht nur darum, Corona-Hilfsmaßnahmen zu beschließen, sondern es geht darum, Zukunftsinvestitionen abzusichern. Sie wissen, wir sind von der Schuldenbremse abgewichen. Und da war es uns ganz wichtig, jetzt nicht einfach nur Geld im sozialen Sektor auszuschütten und zu verteilen, sondern Zukunftsinvestitionen zu machen. Das ist uns im Bereich künstliche Intelligenz gelungen, Quantencomputing gelungen, aber eben insbesondere auch beim Bereich E-Government, dass man zusätzlich nochmal Milliarden als Parlament zur Verfügung stellt, weil man eben sieht, es hakt an einigen Dingen und da ist Geld manchmal die beste Lösung, insbesondere bei diesem Bereich auch um die Kommunen fit zu machen. Ich habe mich persönlich sehr gefreut, dass wir im Bereich des E-Health wirklich stark vorangekommen sind. Ich glaube, Jens Spahn macht sich da als Digitalminister alle Ehre, was wir gemacht haben. Auf der anderen Seite, danach haben Sie nicht gefragt, das will ich aber ehrlicherweise auch sagen, bin ich ein Stückchen traurig, was beim Thema digitale Bildung nicht geleistet wurde, weil man sich hier mit den Bundesländern nicht einigen konnte. Und das ist ein Zustand, den wir da haben, mit dem wir uns nicht zufrieden geben dürfen.
Das wäre in der Tat die nächste Frage gewesen. Aber lassen Sie uns noch einmal kurz auf das Thema E-Government doppelklicken. Das heißt, Sie sagen, Sie sind zufrieden. Wir haben das im Parlament vorangebracht, Milliarden zur Verfügung gestellt. Was heißt das denn konkret? Wann kann ich denn, heißt das, ich kann meinen Reisepass dann digital beantragen oder eine Firma gründen innerhalb kurzer Zeit? Was bedeutet das?
Genau, also das OZG, das Online-Zugangsgesetz, sagt ja, dass wir alle 572 Verwaltungsdienstleistungen, die es gibt, dass wir die digitalisieren wollen, digitalisieren müssen, das Ganze nutzerzentriert auch anbieten. Und wir sind da rangegangen und haben gesagt, das heißt nicht, dass ich einfach jetzt ein Formular als PDF zur Verfügung stelle, dass das jemand ausdruckt und dann wieder einschickt. Sondern wirklich ohne einen Medienbruch ich das Ganze online abwickeln kann. Dann wissen Sie auch, Verwaltungsdienstleistung ist natürlich primär Sache der Länder, aber insbesondere auch Sache der Kommunen. Und jetzt Länder und Kommunen an einen Tisch zu bringen, das gemeinsam vorzubereiten, dieses große Projekt, wir haben sogenannte Digitalisierungslabore eingerichtet, vielleicht kommen wir nachher noch dazu, wo wir wirklich eine neue Arbeitsweise entwickelt haben, wo wir einen leibhaftigen Beamten, einen Bürger, einen Informatiker zusammenbringen, die ja alle unterschiedliche Sprachen sprechen, und gesagt haben, jetzt setzt euch zusammen und eigentlich muss das Ganze so einfach laufen, mit so einem Formular das abzurufen, auszufüllen, wie ein Netflix-Abo abzuschließen ist. Das ist da unser Ziel und dass wir diese neue Arbeitsweise etabliert haben, dass wir es geschafft haben, dass die Bundesländer jetzt, wir sagen das eine für alle Prinzip, dass von mir aus Bayern und Bremen gemeinsam für alle anderen Bundesländer eine Verwaltungsdienstleistung entwickeln und diese überall dann auch entsprechend deutschlandweit angeboten wird. Ich glaube, das ist ein riesiger Erfolg, den es eben insbesondere mit Blick auf dieses föderale Geflecht, was wir haben, was ich mir hätte nicht träumen lassen und was für uns auch Blaupause ist für den Bildungsbereich und ich glaube auch für weitere Bereiche, wo wir Deutschland einfach digitaler aufstellen müssen und modernisieren müssen.
Jetzt ist das Geld da für E-Government. Was macht Sie zuversichtlich, dass das Geld auch gut eingesetzt wird? Ich könnte ja jetzt auch sagen, die Covid-App, die beste App der Welt, laut Helge Braun, hat ja eine ganze Menge Geld gekostet. Und da gab es ja auch ein paar Stimmen, die gesagt haben, viel Geld hilft manchmal eben nicht so viel, sondern ist auch manchmal vielleicht auch einfach rausgeschmissenes Geld hier und da. Ja? Das heißt also, was macht Sie denn zuversichtlich, dass nicht nur das beschlossen wird, sondern dass es dann tatsächlich auch am Ende irgendwo ankommt?
Na, ich glaube, das ist schon eine Frage, wo wir gesagt haben, wir hatten in dieser Legislatur sehr viele Strategien aufgelegt. Jetzt kommt es auf die operative Umsetzung an. Und das ist eben für uns als Parlamentarier auch wichtig, jetzt einzutauchen in die administrative Umsetzung. Wir haben alle CIOs der Länder eingeladen, brechen das jetzt runter bis auf die Kommunen, um wirklich auch als Parlamentarier Druck zu machen, nachzuprüfen. Das ist ja unsere Aufgabe als Parlament, dieser Prüfauftrag, dass mit den Steuergeldern, die wir beschließen, die wir einsetzen, dass damit richtig und gut umgegangen wird. Das ist, glaube ich, ja, das macht mir schon Mut, wenn ich hier bei meiner Kommune spreche, höre, wie die sich aufstellen, dass das auch wirklich ankommt, dass da ein Spirit reinkommt, wo das ein Stück geändert wird. Das wird alles noch ein ganzes Stück dauern. Helge Braun sagt daher, wir haben in der Legislatur wirklich viele Samenkörner gelegt, die jetzt auch peu à peu einfach in den nächsten Jahren aufgehen. Von daher ist uns das wichtig, dass wir natürlich auch die nächsten Jahre regieren, damit wir das miterleben und begleiten können. Und wenn Sie die Corona-Warn-App ansprechen, bin ich ehrlich gesagt voll überzeugt von dem Geld, was wir da investiert haben. Denn wenn wir sehen, was jetzt bei der Luca-App beispielsweise ist, die ja unwahrscheinlich gehypt wurde, und die Gesundheitsämter jetzt sagen, naja, alles, was da kommt, das bringt denen eigentlich gar nichts. Und die wären viel froher, man würde jetzt diese Corona-Warn-App da entsprechend einsetzen, finde ich das total richtig und wichtig. Und wir haben etwas bei der Corona-Warn-App gemacht, was für die Deutschen untypisch war. Wir sind nicht mit den ersten perfekten Produkten rausgegangen, sondern wir haben die Stück für Stück weiterentwickelt, ob das bei der Kontaktnachverfolgung ist, ob das bei verschiedenen anderen Anwendungen war. Und ich glaube, da haben wir mal ehrlich gesagt gezeigt, dass wir auch so ein Stückchen diese Startup-Idee und dieses neue Mindset verstanden haben. Von daher verteidige ich diese Corona-Warn-App eigentlich immer, wo ich kann.
Okay, verstehe. Ja, der Ansatz ist gut. Ich glaube, wenn Sie mir den Einschub erlauben, bei Startups, da gibt es halt sehr regelmäßig im wöchentlichen, manchmal sogar im 3-Tage- oder am Tagesrhythmus gibt es Updates für diese App. Ich glaube, das hat einen Tick länger gedauert bei der Corona-Warn-App. Aber ja, in allen Ehren, dass da etwas, sagen wir mal, nach vorne gebracht wurde, das ist, glaube ich, außer Frage. Lassen Sie uns gerne zu dem Thema springen, was natürlich mir sehr nah am Herzen liegt. Und das ist das Thema Startups. Sie haben es ja schon angedeutet. Ja, erstmal die Frage, wie wichtig ist die Startup-Szene überhaupt in der Politik aus Ihrer Sicht? Gibt es Leute, die haben von einem Startup-Beauftragten gesprochen, aber vielleicht gebe ich Ihnen auch mal meine Perspektive mit. Ich habe das Gefühl, dass vor allem auch durch viele Parameter, die sich gerade sehr positiv verändern, insbesondere durch privates Kapital, das durch Venture-Capital-Firmen immer mehr nach Deutschland fließt, es gibt auch mehr Vorbilder in Deutschland, ja, die schon erfolgreich gegründet haben, auch vielleicht Geld verdient haben damit und das Geld wieder reinvestieren. Das heißt, ich sehe gerade aus meiner Sicht gute Voraussetzungen dafür. Und ich frage mich manchmal, ist das erkannt in der Politik Ihrer Meinung nach, dass das ein echter Wohlstandsschub und Wirtschaftsfaktor sein kann und dass vielleicht gerade die neuen Bosch, Daimlers und Oetkers vielleicht Zalando und Delivery Hero heißen? Oder ist das eigentlich noch so ein spinnertes Nebenthema, womit sich die junge Union in ihrem Fall beschäftigt?
nein, überhaupt nicht. Man hätte das jetzt nicht schöner sagen können, als Sie das eigentlich eingeführt haben. Und es hat mich auch gefreut, dass im letzten Startup-Monitor selbst die Gründer gesagt haben, die Union ist die Partei, die das eigentlich am besten verstanden hat, dass wir eben die Startups-Quelle für Wachstum, Innovation und Wohlstand sind. Und dass wir alle gemeinsam einen guten Ökosystem für unsere Startups bauen müssen. Sie sagen das ja so schön, ist das nur eine Sache für junge Politiker? Das würde ich mal sagen, nein, auf gar keinen Fall. Wir probieren natürlich unsere älteren Kollegen, in Anführungszeichen, da wirklich zu sensibilisieren. Wir machen seit Jahren sogenannte Startup-Touren, wo wir auch die Älteren einfach mal in Berlin primär in die Startup-Szene eintauchen lassen, hinführen, dass die sehen, wie man neu arbeitet und dass das wirklich unsere Zukunft ist und unseren Wohlstand sichern wird. Das ist, glaube ich, bei allen Kollegen in der Fraktion wirklich angekommen. Und mich freut es insbesondere eben, dass auch die Regierung eben in der Form dieses Beauftragten einen Pendant bildet und sagt, uns ist das so wichtig und wir wollen das vorantreiben, dass es da wirklich eine eigenen Zuständigkeitsbericht auch gibt.
Okay, verstehe. Freut mich zu hören, dass es Ihrer Meinung nach ein hohes Stellenwert hat. Aber was ist denn Ihrer Meinung nach das wichtigste Thema für Startups heute?
Also wir sind natürlich im engen Austausch mit dem Startup-Verband, der wirklich einen guten Job macht und der hat ja sehr fokussiert auch vorgetragen. Und ich glaube, die drei Schwerpunkte, die wir politisch haben, hat auch der Startup-Verband. Das betrifft das Thema Talente, das betrifft das Thema Kapital und das betrifft das Thema Wettbewerb. Und ich glaube, in all diesen drei Teilbereichen setzen wir politische Rahmenbedingungen. Das kann besser sein, das sagt mir auch der Startup-Verband, aber man muss immer gucken, welchen politischen Partner hat man da gerade. Aber das sind für mich die drei großen Schwerpunkte, wenn wir von Startup-Politik reden: Kapital, Talente und Wettbewerb.
Okay, Lassen Sie uns mal in Kapital doppelklicken. ESOP, ein großes Thema. Mitarbeiterbeteiligung von Startups und die steuerrechtliche Behandlung. Ich glaube, das hat ja auch der Startup-Verband nochmal als Posterchild deren Politik gemacht. Jetzt ist da nicht wirklich der große Big Bang passiert. Und ich sehe auch in Ihrem Wahlprogramm, schreiben Sie auch, dass Sie das prüfen wollen. Warum geht es dann nicht weiter voran, wenn der Startup-Verband das erkennt, dass es wichtig ist, wenn auch die Politik überzeugt ist, dass wir Startups fördern müssen?
Das war das Fonds-Standortgesetz und ich habe es gerade so ein bisschen probiert zu formulieren. Gerade beim Thema Mitarbeiterbeteiligung, das war dem Startup-Verband unwahrscheinlich wichtig mit vielen guten Argumenten. Aber wir sind eben in einer Koalition gefangen. Ja, das ist CDU, CSU und die SPD, federführend hier das Bundesfinanzministerium, die eben nicht bereit waren, diese Modelle, die wir als Union gemeinsam mit dem Startup-Verband vorgeschlagen haben, umzusetzen. Und letztlich ist eben nur das rausgekommen, was wir gegenwärtig haben. Daher haben wir als Union gesagt, eines der ersten Dinge, die im Herbst nach der Wahl angegangen werden müssen, ist hier nochmal nachzujustieren beim Thema Mitarbeiterbeteiligung, weil wir einfach unzufrieden sind, so wie es auf den Kompromiss, auf den wir uns letztlich verständigt haben. Aber da haben wir dann auch gesagt, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Wenn man gar nichts gemacht hätte, wäre es vielleicht noch ein schlechteres Zeichen gewesen, als den Kompromiss zu finden, den man jetzt hat. Aber der befriedet uns nicht und daher ist es eines der ersten Themen, die wir im Herbst wieder angehen wollen.
Okay, das heißt, die SPD ist schuld und mit einem neuen, mit den Grünen und mit der SPD dann oder mit der FDP und den Grünen wird es einfacher?
Also ich glaube nicht. Also Armin Laschet, unser Spitzenkandidat, sagt ja immer, unser Wunschpartner ist die FDP. Ja, und ich glaube, mit der FDP sind wir bei dem Thema absolut auf einer Wellenlänge.
Okay. Dann lass uns doch nochmal über die nächsten 4 Jahre sprechen. Sie haben es ja schon gerade eingeleitet. Was ist Ihre Vorstellung davon, wo wir in 4 Jahren im Startup-Bereich sein wollen? Wie können wir es schaffen, dass wir die nächsten 4 Jahre, Sie sprechen ja im CDU-Wahlprogramm von einem Modernisierungsjahrzehnt und viel Modernisierung entsteht ja durch Startups oder durch junge Unternehmen, die was Neues probieren. Das heißt, was glauben Sie, wo sollten wir nach 4 Jahren weiterer CDU-Regierung, sagen wir mal mit dem FDP, damit Sie nicht sagen, es scheitert immer am Koalitionspartner, wo wollen wir dann stehen? Was ist Ihre große Vorstellung von sozusagen dem Startup-Umfeld in 4 Jahren?
Also ich glaube, das eint uns ja sehr, dass es um ein Ökosystem bei dem Thema Startup geht. Und wenn wir auf das Stichwort Talente schauen, dann ist es, glaube ich, für uns ganz wichtig, dass dieser Transfergedanke wirklich die dritte große Säule an unseren Hochschulen wird. Also wir haben ja Forschung und Lehrer als die beiden entscheidenden Säulen. Und der Transfer muss die dritte Säule sein. Daher geht es da ein ganzes Stück um ein Innovationsfreiheitsgesetz oder Transferfreiheitsgesetz. Also einfach, dass die Hochschulen wissen, Transfer ist genauso wichtig wie Forschung und Lehre. Wir haben jetzt schon gut vorgelegt mit den gesamten Exist-Programmen, mit den Gründerzentren, die wir eigentlich an jedem Hochschulstandort haben. Und ich glaube, das auszubauen und das unter dem Thema Talente zu sehen, ist ein ganz wichtiger Punkt. Es darf eigentlich keinen Hochschulstandort geben, der kein Technologie- und Gründerzentrum hat. Es darf keinen Studien, es darf keine akademische Ausbildung geben, wo nicht das Thema Unternehmensgründung, Entrepreneurship in irgendeiner Art und Weise eine Rolle spielt. Also das ist ein wichtiger Punkt. Der weitere beim Thema Kapital haben wir, glaube ich, mit dem Zukunftsfonds gut vorgelegt. Wir überlegen, Zukunftsfonds 2 aufzulegen. Wir haben ja hier 10 Milliarden zur Verfügung gestellt und insgesamt 30 Milliarden hebeln. Wir werden jetzt gucken, wie uns das Ganze gelingt mit den verschiedenen Instrumenten. Aber auch in dieser Richtung weiterzudenken, ist mir sehr, sehr wichtig, insbesondere weil wir ja wissen, dass insbesondere die Wachstumsfinanzierung die große Herausforderung ist, die sich da insbesondere auch für uns in Europa stellt. Und beim Thema Wettbewerb hoffe ich sehr, dass wir haben ja diese GWB-Novelle, also Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, im Januar diesen Jahres beschlossen, wo wir auch diesen berühmten Paragraphen 19a eingeführt haben, der also wirklich dem Kartellamt es erleichtert, Verfahren gegen Amazon, Google und Co. Voranzutreiben, also solche derartigen Monopole da noch stärker aufzusplitten und aufzuzeigen und den Regulierung aufzulegen, damit wirklich auch die Startups oder kleinere Unternehmen eine Chance haben in dieser Plattformökonomie, die sich einfach im Zeitalter der Digitalisierung entwickelt hat.
Lassen Sie uns mal auf das Thema Talente eingehen. Das fand ich interessant, was Sie gesagt haben. Ich habe eine Statistik rausgesucht, dass jeder zweite Hochschulabsolvent oder jeder Student, Studierende in Deutschland möchte Beamter werden. Das ist der Berufswunsch Nummer eins. Was macht Sie zuversichtlich, dass das dann hilft, wenn am Ende vielleicht diese Risikofreudigkeit fehlt in der Studierendenschaft?
Also ich glaube, das fehlt ja nicht nur in der Studierendenschaft, sondern das fängt schon in der Schule an. Ja, und wenn ich da manche sehe, ich bin jetzt in Thüringen mit einer linken Landesregierung, die die Wirtschaft aus den Schulen verbannt und den Leuten sagt, Wirtschaft und Mittelstand ist schlimm und so weiter, ganz ideologiegetrieben, dann ist das, glaube ich, wo wir uns gemeinsam gesellschaftlich zur Wehr setzen müssen, sagen, nein, das Unternehmensbild oder das Berufsbild eines Unternehmers ist spannend, das bringt Wohlstand, das ist wichtig für unsere Gesellschaft, das ist wichtig für unsere Zukunft. Und von daher glaube ich, wenn man auch in der Schule, aber auch bei der dualen Ausbildung oder in der akademischen Ausbildung wirklich dieses Entrepreneurship da noch stärkt, noch fördert. Und es ist eine Frage, glaube ich, schon des Mindsets. Wenn Sie jetzt sagen, jeder Zweite will Beamter werden, dann sehen Sie ja, wie viele Abitur machen wollen und wie viele gute Handwerksmeister uns eigentlich fehlen. Und sie verdienen im Handwerk momentan mehr, als wenn sie irgendwie ein Studium abschließen in einem Fach, wo es schon unwahrscheinlich viele Leute gibt. Von daher glaube ich, die Eltern müssen da ein Stückchen wachgerüttelt werden, aber insbesondere auch die jungen Leute, um dieses Mindset zu wechseln. Und ich glaube, wir haben es anfangs so ein bisschen schon mal angetickert gemeinsam, dieses Projekt Neustart, was wir da als Union auch sehr vorantreiben, ist eben von diesem alten Beamtentypus wegzukommen. Ich habe vorhin erzählt, als wir über das Online-Zugangsgesetz gesprochen haben, wir haben Digitalisierungslabore eingerichtet. Das heißt, wir haben in der Google Factory in Berlin wirklich Räume gemietet, wo dann Bürger, Beamter, Informatiker als Team zusammen agil gearbeitet haben, Projekte gestaltet haben, etwas neu entwickelt haben. Und ich glaube, das ist etwas völlig Neues, auch für einen Beamten, der ja im Über-Unterordnungsverhältnis leider Gottes immer noch denkt und dann seine Stube öffnet und der Bürger bittet. Und ich glaube, da müssen wir einfach wegkommen, ja, und sagen, der ist Dienstleister, das meinte ich vorhin mit nutzerzentriert denken, er muss etwas tun und unsere Aufgabe ist es, und das ist etwas, was wir beim Thema Datenschutz beispielsweise machen wollen als Union, dass am Ende der Datenschutzbeauftragte dem Bürger oder dem Unternehmer sagt, das darfst du machen. Momentan erzählt er ihnen immer, das darfst du nicht machen, so ein bisschen wie bei einer Baugenehmigung. Bei der Baugenehmigung will ich ja am Ende auch wissen, das darf ich bauen, das darf ich tun. Und ich glaube, so müssen wir auch Verwaltung neu denken und ausrichten. Und da habe ich die Hoffnung, dass es das bei diesem Thema auch entsprechend gelingen wird.
Das heißt, den Mut der Leute fördern, damit Leute auch den Mut haben, Gründer zu werden und ein Startup zu starten. Die Grünen haben eine Forderung in ihrem Wahlprogramm, nämlich ein relativ unbürokratisches Gründungskapital von 25.000 Euro für viele Gründerinnen und Gründer. Das müssen Sie doch eigentlich unterstützen, oder? Weil das zahlt ja auf Ihr Ziel ein.
Auch das hört sich ganz spannend an. Ich glaube, bei uns im Wahlprogramm steht, wir wollen dann 2022 werden wir als Startschuss zum deutschen Gründerjahr machen. Uns geht es einmal natürlich um diese Online-Gründungen, die Sie vorhin schon angesprochen haben, wo wir jetzt auch mit der Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie von Seiten der EU schon den richtigen Grundstein gelegt haben. Aber ich glaube, wichtig ist das Kapital der Grünen, spannend, ja, finde ich gut. Aber es geht, glaube ich, ein Stückchen, und das sagt Armin Laschet ja auch immer, um Entbürokratisierung. Ja, wenn Sie dann anfangen und kriegen als erstes, wenn Sie gründen, den Bescheid der IHK, dass Sie da zahlen müssen, dann kommt jeder Bescheid und jener Bescheid. Und diese Fesseln am Anfang für so einen Gründer erstmal zu sagen, hier, mach mal ein Jahr dein Ding, guck mal, dass das Ganze ins Laufen kommt und dann schauen wir, welche Sachen sind denn überhaupt für dich wirklich notwendig. Und das ist eben mit dieser Entbürokratisierung und auch im Wahlprogramm mit dem Gedanken, wenn diese Startups kommen, eine Gründung ist, dann mal ein Jahr diese Regulierung erstmal auszublenden. Das ist unser Vorschlag beim Thema Startups und Entbürokratisierung. Ja.
Ist Ihnen das beim Thema, bleiben wir mal kurz beim Thema Entbürokratisierung. Was sind Ihre Gefühle, wenn Sie Armin Laschet neben Elon Musk sehen und Elon Musk und diese Fabrik in Grünheide bei Berlin einfach nicht gebaut wird, wegen Bürokratie, Problemen, wegen Protesten um das Grundwasser und so weiter? Ist Ihnen das denn dann ein bisschen peinlich? Sagen Sie dann, Mensch, wir müssen eigentlich schon viel weiter sein? Hören Sie doch, warum hört dann keiner auf meine Forderungen, dass wir das Ganze entbürokratisieren? Oder ist das, was sind da Ihre Gefühle, wenn Sie sowas sehen?
Also ich habe bei mir auch eine Investition eines großen chinesischen Batteriezellenherstellers, Kattel, bei mir im Wahlkreis, die erste chinesische Direktinvestition in Deutschland überhaupt. Und da ist es mir schon sehr daran gelegen zu sagen, dass ich natürlich die Vorschriften, die wir haben, insbesondere auch Umweltbelange, kommunale Beteiligung, Bürgerbeteiligung, das gilt es schon zu achten. So, es darf natürlich nicht dazu führen, dass ich im Endeffekt überhaupt nicht mehr irgendwo etwas bauen kann. Aber diese Vorschriften wurden ja mal entwickelt aus sehr, sehr guten Gründen. Wir sagen jetzt als Union, wir müssen aber mal eine Revision machen, was ist wirklich notwendig und wo wird einfach nur geklagt aus Jux und Dollerei, um Dinge dann vielleicht auch einfach nur verhindern zu wollen. Und ich glaube, diese Revision anzugehen und um dieses Modernisierungsjahrzehnt zu starten, das ist richtig. Dass der Elon Musk da sich auch an deutsches Recht halten muss, möchte ich mal sagen, das ist halt in dem Moment so. Das ist für die Chinesen hier in Thüringen auch nicht einfach. Dennoch geht sowohl bei Musk als auch bei den Chinesen hier der Bau voran. Und das ist, glaube ich, das ist ja das im Endeffekt das Entscheidende. Aber die Bauordnung hat gute Gründe. Ich glaube, bei Modernisierungsjahrzehnt und Planungsverfahren ist eher gemeint, wenn Sie heute eine ICE-Strecke bauen wollen, eine Autobahn bauen wollen, eine Umgehungsstraße bauen wollen, dann sind das teilweise 20, 30 Jahre, wie wir uns da mit Dingen aufhalten. Und das kann nicht richtig sein. Ich glaube, bei Bauvorhaben, wenn auch die lokalen Baubehörden da entsprechend ausgestattet sind, dann ist das schon möglich, auch relativ zügig gewisse Projekte zu machen. Bei meinen Unternehmensbesuchen merke ich immer nur, die Bauverwaltung ist teilweise überfordert und andererseits ist eben da noch nicht dieser neue Spirit da. Ich bin Dienstleister für den Unternehmer, ich bin Dienstleister für den Bürger, sondern die leben das teilweise wie die deutsche Datenschutzaufsicht, ich will verhindern.
In Ihrem Buch, in dem Sie beteiligt waren, Neustart, das wirklich ganz hervorragend ist, was ich wirklich sehr empfehlen kann, da haben Sie ein sehr beeindruckendes Beispiel, nämlich der Bau eines Hauptzollamtes, der planmäßig 10 Jahre dauern würde, ja, nach den verschiedenen Schritten, die abgearbeitet werden. Ich frage mich, warum jetzt? Warum haben wir das nicht schon viel früher gemacht? Das scheint ja, also alle, der Klimawandel, die Investition in neue Energien, aber auch das Thema Entfesselung der Wirtschaft, wie Sie es jetzt nennen im Wahlprogramm, warum nicht schon früher? Das scheint doch so eine fundamentale, ja, Blockade zu sein für uns. Warum jetzt? Warum ist es jetzt glaubwürdig, dass Sie das jetzt fordern?
Also ich glaube zum einen, weil wir mit dem OZG zeigen, dass es wirklich funktionieren kann, dass man diesen Föderalismus, den wir in Deutschland haben, nicht als Kleinstaaterei betreibt, sondern als Wettbewerbsföderalismus, dass man sagt, wenn jemand etwas Gutes hat, sollen das auch die anderen übernehmen. Von daher bin ich wirklich davon überzeugt, dass das eine kluge Konstruktion ist, die wir da bei diesem Online-Zugangsgesetz gewählt haben, dann erzeugt natürlich immer, auch in der Corona-Krise haben wir das gesehen, bei der Digitalisierung ein gewisser Druck und ein gewisses Verständnis jetzt auf digitale Prozesse zu setzen. Und ich glaube, Modernisierungsjahrzehnt heißt eben auch, einfach diese digitalen Techniken zur Hilfe zu nehmen, um einfach effizienter und besser zu arbeiten. Da vielleicht kurz aufzeigen, wir haben lange, oder die Kultusminister, ich bin im Bildungsbereich auch tätig, von daher ist das immer so ein schönes Beispiel, haben jetzt lange überlegt mit Lernstandserhebungen nach dieser Corona-Krise, wie viel fehlt, wie viel Lernstoff fehlt, haben dann lange überlegt, was soll man da machen. Es gibt Angebote von deutschen Startups, wo ich das innerhalb von 5 Minuten pro Schüler einfach durchtesten kann, ja. Diese Kultusministerkonferenz ist beispielsweise nicht in der Lage, einfach die Lizenzen für diese Sachen zu kaufen und zu sagen, hier gibt das jeden Schüler, dann habe ich das am Ende. Und da sieht man schon, was eigentlich möglich ist. Ja, ich muss nicht große Vereinbarungen treffen, Verordnungen schreiben. Ich habe ein fertiges Produkt, check das mit jedem Schüler und kann dann einschätzen, wie das ist. Das wäre natürlich früher mit adaptiven Lernsystemen oder sowas überhaupt gar nicht denkbar oder möglich gewesen. Und diesen Spirit reinzukriegen, auch insbesondere beim digitalen Lernen, ich glaube, das ist eben mit diesem Wort Modernisierungsjahrzehnt auch gemeint, einfach diese digitalen Hilfsmittel sinnvoll zu nutzen. Nochmal, ich will da nichts ersetzen, aber ich will sie sinnvoll einsetzen für Beschleunigung.
Das heißt, meine Frage war ja eingangs, warum ist es nicht schon längst passiert? Warum ist es glaubwürdig, dass es in den nächsten 4 Jahren passiert? Und Teil Ihrer Antwort war ja auch, der Corona-Schock hat da ein Umdenken ausgelöst. Das heißt, wenn wir jetzt über Cybersecurity oder andere Themen, die Digitalisierung geht ja rasend schnell voran, da kann die Bürokratie ja gar nicht so schnell hinterher. Wie könnten wir denn mal vor die Kurve kommen? Was sind denn Themen, vielleicht auch aus Ihrem Wahlprogramm, vielleicht welche, die wir noch nicht genannt haben, die uns da noch weiter nach vorne bringen, ja, in dem Bereich Aufbau eines wettbewerbsfähigen Ökosystems?
Ja, ich glaube, bei den wettbewerbsfähigen Startup-Systemen sind wir gar nicht so weit entfernt. Wir stellen eben ehrlich gesagt immer nur fest, dass der bisherige Staatsaufbau und das Verständnis der föderalen Struktur eben unwahrscheinlich stark gehemmt haben. Und das ist das, was wir auch offen angehen und sagen, wir brauchen da in bestimmten Bereichen, ob das der Digitalisierungsbereich ist, der Bildungsbereich ist, der Bereich Pandemiebekämpfung, brauchen wir eine Grundgesetzänderung, eine Anpassung, wo der Bund ganz aktive Impulse setzen kann und mitsprechen darf. Ja, und das ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis, wo ich auch hoffe, Grundgesetzänderung heißt, das wissen Sie, 2/3 Mehrheit Bundesrat, Bundestag, wo die Länder auch einfach mitziehen müssen. Und ich glaube, insbesondere auch im Bereich der digitalen Bildung ist doch deutlich geworden, dass das, was insbesondere da über Jahrzehnte jetzt betrieben wurde von den einzelnen Kultusministerien, die Leute nicht mehr bereit sind, so mitzutragen. Die haben gesehen, wie schleppend das Ganze gelaufen ist. Noch ein kurzer Exkurs zum Thema Breitbandausbau, weiß nicht, ob wir noch dazu kommen oder nicht. Da ist natürlich auch eine hohe Unzufriedenheit da. Jetzt müssen Sie überlegen, seit 15 Jahren gibt der Bund Geld an die Kommunen, damit die diese Aufgabe der Daseinsvorsorge umsetzen. Und es war nicht bei vielen Landräten und Bürgermeistern in der Priorität. Jetzt ist natürlich eine unwahrscheinlich starke Prioritätensetzung da. Der Ausbau erfolgt auch wirklich zügig und schnell, aber unsererseits immer noch zu langsam, wenn Sie das auf die letzten Jahre betrachten. Aber ich muss nochmal sagen, das ist immer eine Frage der Prioritätensetzung der Leute, die dafür zuständig sind. Na, beim Breitbandausbau ist es eben letztlich die Kommune, bei der digitalen Bildung waren es beispielsweise die Bundesländer gewesen. Und der Bund ist in beiden Fällen immer Impulsgeber, gibt Geld, stellt Hilfsmittel zur Verfügung, damit diese ganze Sache vorangeht. Aber wir haben eben festgestellt, es geht oftmals nicht schnell genug. Von daher jetzt unser Vorschlag und unsere Bitte, hier das Grundgesetz in den genannten Bereichen anzupassen.
Okay. Dann reden wir doch mal über Zuständigkeiten, denn Sie fordern auch in Ihrem Wahlprogramm ein konkretes Digitalministerium. Lange darüber diskutiert, jetzt findet es sich im Wahlprogramm. Werden dann alle anderen Ministerien analoge Ministerien oder wie soll das funktionieren?
Nein, das selbstverständlich nicht. Wir haben gegenwärtig das System gehabt, jeder Minister ist Digitalminister. Da waren die auch alle im Ausschuss Digitale Agenda zu Gast und haben da entsprechend berichtet. Ihr müsst aber auch feststellen, dass es für Doro Beer und Helge Braun nicht einfach war, ohne ein ganz konkretes Budget zu arbeiten, ohne Vetorecht zu arbeiten. Und sie hatten beide nicht die Möglichkeit, gewisse Projekte einfach an sich heranzuziehen. Und daher sagen wir, unsere Vorstellung als Union ist es, mit diesen Parametern zu arbeiten. Dieses neue Ministerium muss natürlich Rang eines Bundesministers sein, braucht ein Vetorecht, braucht ein eigenes Budget. Aber wir sagen auch, das soll nicht so ein starres neues Haus werden, wo wir 2 Jahre lang jetzt suchen, wo ist ein Gebäude, welchen Beamten schiebe ich von A nach B, sondern wir wollen eigentlich diese agilen Arbeitsweisen und dieses projektorientierte Denken, was wir insbesondere in diesem Neustartbuch beschreiben, das wollen wir auf dieses neue Ministerium übertragen. Es soll eine schlanke, flexible, agile Einheit sein, die sich einzelne Digitalprojekte rausgreift, die auch federführend bearbeitet, wo es aber auch möglich sein muss, in andere Häuser mit entsprechenden Weisungen reinzuarbeiten und Digitalprojekte dort entsprechend zum Erfolg zu führen. Ich finde das spannend. Wir haben dieses Digital for Germany, diese schnelle Eingreiftruppe, die wir schon in dieser Legislatur in den Ministerien hatten, was wir uns von Großbritannien so ein bisschen abgeschaut haben. Das ging schon sehr erfolgreich und diese Idee des Vetorechts kommt aus dem Bundesfinanzministerium. Der Bundesfinanzminister ist der mächtigste Minister im Kabinett, weil er eben alle Projekte eben über Finanzen und Ähnliches stoppen kann. Und genau so stellen wir uns das Agieren von einer Digitalministerin oder einem Digitalminister vor. Wir gehen daher sehr offen, das merken Sie, in diese Chorverhandlung, die wir hoffentlich führen, auch rein, dass es dann nicht heißt, Mensch, jetzt haben die das nicht geschafft oder jenes nicht geschafft, sondern ich habe Ihnen die Parameter genannt, gesagt, wir wollen das schlank und agil aufbauen und hoffe sehr, dass wir damit unsere Digitalpolitik noch besser gestalten können, als wir das bisher getan haben.
Die Grünen fordern ja ein Klimaministerium mit auch weitreichenden Vetorechten, zumindest kommunikativ haben sie das damit versehen. Das heißt, höre ich daraus, dass sie ein Digitalministerium fordern, was vielleicht ähnlich wie das von den Grünen geforderte Klimaministerium auch über weitreichende Vetorechte verfügt?
Also wir haben ja schon vor 2 oder 3 Jahren auf unserem Bundesparteitag gesagt, wir wollen das Digitalministerium, haben da auch ausgeführt, welche Parameter uns wichtig sind. Budgetrecht, Vetorecht sagen wir von Anfang an. Wenn jetzt die Grünen das beim Thema Klima entdecken, ist das schön. Ich bleibe bei meinen Parametern für dieses Digitalministerium
Okay, wäre das ein Job für Sie? Interessiert Sie das? Erster Digitalminister Deutschlands?
Also ich finde das eine unwahrscheinlich spannende Aufgabe und Armin Laschet hat ja schon gesagt, dass wir in der Bundestagsfraktion verschiedene kluge Köpfe auch im Bereich des Digitalen haben. Von daher denke ich, wir haben als Union wirklich eine gute Mannschaft in diesem Bereich und es würde mich freuen, wenn es die CDU dann auch besetzen kann. Gegenwärtig macht es die CSU, das haben Sie eingangs richtig festgestellt. Es ist natürlich ein so beliebtes Thema, dass es am Ende sehr spannend sein wird. Das sind ja dann die letzten Runden bei solchen Chorverhandlungen, wer bei dieser Sache am Ende zum Zuge kommt.
Okay, und angenommen Sie wären es, was wäre das allererste Projekt, was Sie sich rausgreifen würden? Wäre es diese Entfesselung, diese Bürokratiehemmnis oder wäre es noch der Breitbandsausbau? Was wäre Nummer 1, Tag 1, was würden Sie machen?
Also weil ich aus dem Bildungsbereich komme, wäre wirklich dieses Thema digitale Bildung etwas, wo ich da unbedingt als erstes reingehen würde wollen. Insbesondere eben solchen digitalen Startups die Möglichkeit zu geben, in irgendeiner Art und Weise richtig mit zu partizipieren an dieser Bildungsrepublik Deutschland, weil ich es zutiefst bedauere, dass dieses Know-how, was wir da in diesem Startup-Bereich haben, durch die Kultusministerkonferenz derart ausgebremst wird.
Okay, verstehe. Sehr spannend. Wir sind gespannt, wie die Wahlen ausgehen. Zum Schluss unseres Gesprächs haben wir noch eine kleine Ja-Nein-Runde, die dazu auch mal unseren Hörern auch mal Sie noch mal ein bisschen näher bringen soll. Denn Sie sind ja digitalpolitischer Sprecher. Das heißt, die Frage ist ja auch erlaubt, wie digital leben Sie eigentlich? Ja, und wie sind Sie in dem Startup-Ökosystem schon verbandelt und vernetzt. Okay. Fangen wir doch mal an. Also gerne ja, nein, aber ich habe ja schon einige von diesen Gesprächen geführt. Manchmal bleibt es nicht dabei, aber je kürzer, desto besser. Erste Frage, haben Sie schon einmal bei Gorillas bestellt?
Nein.
Warum nicht?
Aber woanders, aber nicht bei Gorillas, ja.
Okay, mögen Sie Gorillas nicht oder ist das einfach nur, weil es noch nichts passiert
hat? Nein, das war noch nicht nötig. Also okay. Die meisten haben das ehrlich genommen, wenn sie in Quarantäne waren und ich musste noch nicht in Quarantäne.
Okay, hoffentlich bleibt es so, ja. Haben Sie schon einmal selbst in ein frühphasiges Startup investiert?
Nein.
Okay, haben Sie ein Konto bei einer Neobank wie N26 oder Trade Republic?
Nein.
Auch nicht. Nehmen Sie Cookies in der Regel immer an?
Ja.
Okay.
Nutzen Aber Sie ist etwas, wo wir dran arbeiten wollen als Union, dass dieses Geklicke nicht mehr nötig ist. Ne?
Ja, das kann doch nicht die Zukunft des Internets sein, völlig oder?
Völlig richtig. Ja.
Wenn Sie wohnen ja wie ich, zumindest teilweise in Berlin, wenn Sie nicht in Ihrem Wahlkreis sind, wie kommen Sie von A nach B? Nutzen Sie auch manchmal Tier, Emmy, Felix, FreeNow oder andere Mobilitäts-Sharing-Angebote?
Ehrlich gesagt, nein. Öffentlich, ganz normal der ÖPNV und ehrlich gesagt wohne ich so nah am Parlament dran, dass ich laufe.
Okay, na gut, umso besser. Haben Sie Angst vor Deepfakes?
Ja, von daher ist das Thema Medienkompetenz etwas, was wir heute gar nicht besprochen haben, aber mindestens genauso wichtig ist wie das Thema digitale Bildung.
Ja, ich habe zu dem Thema mit Arne Schönbohm gesprochen, dem vom BSI, eine Podcast-Folge gemacht. Ein ganz spannendes Gespräch, auch zum Thema Deepfakes. Das ist ein Thema, was mich persönlich wahnsinnig interessiert. Interessant, dass Sie da auch sich Gedanken machen dazu. Denn in der Tat ist das schon, manchmal kann das schon scary sein. Wird der Bundestag bald wieder gehackt?
Müssen Sie den Hacker fragen. Also ich gehe mal davon aus. Wir haben ständig Hackerangriffe. Und die Frage ist hier besser, aber natürlich auch ständig die IT-Struktur im Bundestag nach und sensibilisieren auch stetig.
Ja. Waren Sie schon einmal im Silicon Valley oder in Shenzhen oder in anderen Innovationshubs der Welt?
Ja.
Was machen die anders als wir?
China als auch in den USA, ja.
Was machen die anders als wir? Was ist Ihr Eindruck? Was ist anders als zu Berlin zum Beispiel oder München?
Also ich glaube, die Chinesen gehen da von einer völlig anderen Mentalitätssache heran, wenn man Stichwort Überwachungstechnologie, Kommunistische Partei und so weiter, muss man glaube ich jetzt nicht vertiefen. Die Amerikaner sind rein marktgetrieben und sind vielleicht bei manchen Dingen nicht so ängstlich, wie wir, so möchte ich das formulieren. Spannend finde ich ehrlich gesagt die Israelis. Da ist das Land einfach so klein, dass die sich alle untereinander kennen und die einfach zu einem Telefonhörer greifen und die Dinge telefonisch untereinander klären, weil die sich alle vom Militärdienst her kennen. Das fand ich eine ganz, ganz spannende Entwicklung. Ansonsten finde ich aber, und das ist ja wichtig für uns, diese europäische Souveränität, die wir auch entwickeln wollen in der Digitalisierung, nämlich zwischen China und der USA als Europa da auch eigene Standards und Maßstäbe zu setzen, finde ich, sind wir da auf gar keinen so schlechten Weg. Und ich finde immer ein tolles Beispiel ist, wo wir wirklich gut vorne liegen, diese Blockchain-Szene, insbesondere auch in Berlin, die eben nicht so stark in der USA, sondern mehr stärker, insbesondere eben in Berlin beheimatet ist.
Und die letzte Frage, es ist keine Ja-Nein-Frage, sie lautet, wann waren Sie das letzte Mal so richtig beeindruckt von einer Technologie?
Wow, ich glaube, mich hat total beeindruckt jetzt das ganze Thema Quantencomputer. Ja, da ist ja jetzt IBM ganz weit vorne, aber auch Deutschland will ja da mitziehen, insbesondere mit Fraunhofer. Und das hat mich stark beeindruckt, was da möglich sein wird und was da errechnet wird und wie das Ganze funktioniert. Ich bin ein einfacher Jurist. Für mich ist das völlig crazy, was die Physiker da kreieren, hinbekommen. Und wie das Ganze klappt. Also von daher, diese Quantentechnologie ist, glaube ich, auch dasjenige, was uns jetzt noch nach dem Thema künstliche Intelligenz sehr, sehr intensiv beschäftigen wird in der nächsten Legislatur.
Ja, wirklich faszinierendes Thema. Das glaube ich auch, ja. Herr Szczepanski, das waren die Fragen. Wir haben über einiges gesprochen, über die Startup-Szene heute, wie sie morgen ist, was auch in den letzten 16 Jahren passiert ist. Von daher wünsche ich Ihnen alles Gute für die Endphase des Wahlkampfs, kann man ja schon fast sagen. Und vielen Dank, dass Sie Teil von Digitale Optimisten sind.
Ich danke Ihnen, es hat Spaß gemacht. Alles Gute.